Guten Tag, willkommen zu Leadzeit, deiner mehr oder weniger wöchentlichen Dosis B2B Marketing und Sales. Hallo Christian.
Hi Hans, ja, vielleicht sollten wir es mal in monatliche Dosis B2B, Dosis B2B umbenennen, aber manchmal schaffen wir es ja auch wöchentlich, ne?
Ja.
Es ist ja auch die Sommerzeit, es fühlt sich zwar nicht so an hier in Hamburg, dass es Sommer ist, aber wir kriegen das noch hin,
aber der,
dass wir dann ein bisschen regelmäßiger unterwegs sind und nicht irgendwelche Urlaube, aus denen du gerade frisch gebacken zurückkommst, dazwischen kommen.
Das stimmt, aber mir wurde auch gesagt von einem Kollegen, dass wir das gar nicht so an die große Glocke hängen sollen, wenn wir in Verzug sind mit unserem Content, weil den Leuten das gar nicht auffällt.
Das stimmt.
Aber
jetzt haben wir es aber schon an die große Glocke wieder gehangen.
Jetzt haben wir es gemacht. Unabhängig davon, ich bin frisch aus dem Urlaub zurück und wir haben ja schon ewig das Thema AI vor uns weggeschoben. Es gibt, glaube ich, auch sogar noch so eine geheime Folge, die wir nie veröffentlicht haben zum Thema AI, wo wir gar nicht so zufrieden damit waren. Aber versuchen wir jetzt auf jeden Fall nochmal.
Sehr gut, bin ich sehr gespannt. Hat sich ja auch seitdem wieder ein bisschen was getan. Deswegen ist es ja nicht so, dass wir einfach dasselbe nochmal erzählen, sondern da sind ja ein paar neue Themen entsprechend hinzugekommen. Absolut.
Du meintest ja, du kommst gar nicht mehr so richtig hinterher vor dem Gespräch.
Vor der Aufzeichnung, als wir kurz abgestimmt haben, wie wir den Tag heute strukturieren. Ja, also normalerweise bin ich bei so technologischen Entwicklungen immer vorne mit dabei, weil es einfach mich interessiert und wie entwickelt sich was und welche Richtung geht das. Und ich würde sagen, dass ich schon sehr einen hohen Pace an Informationsdichte mitgehen kann. Hab aber so das Gefühl, so ich weiß gar nicht, mit was ich mich als nächstes auseinandersetzen soll. Ne? Also ich würde ja zum Beispiel auch gerne mal abseits von ChatGPT halt irgendwelche anderen Large Language Models ausprobieren. Habe jetzt letztens mal Grok runtergeladen, mal geguckt, wie das ist, weil das ja irgendwie ganz gute, hat ja das neue Modell, soll ja recht gut sein, aber da willst du ja auch nicht mehrere Subscriptions bei mehreren Anbietern haben. Gut, dann habe ich ja Lovable ein Stück weit ausprobiert zu programmieren. Wollte eigentlich auch schon viel mehr machen und viel weiter sein. Bin ich auch nicht so richtig zugekommen, obwohl man mit Vibe Coding und Prompt Engineering jetzt Produkte entwickeln kann. Und ich da auch nur eine Produktidee habe mit Attention Flow. Habe da auch schon eine Webseite gebaut und so. Das ist schon ganz geil. Aber ich komme einfach nicht mehr hinterher, weil sich also in allen Tools auch ständig irgendwas also weiterentwickelt und verändert. Und ich stelle mir manchmal die Frage so, welche Rolle spiele ich hier eigentlich noch?
Ja, also fairerweise, das ist ja, im Marketing hat sich immer schon viel verändert, muss man ehrlich sagen. So, aber mit dieser neuen Ebene AI, ist ja nicht unbedingt jetzt eine neue Ebene, ist ja nur noch eine verstärkte oder eine Ebene, die jetzt noch verstärkt worden ist und einfach noch zehnfach bespielt wird mit mehr Geld, und mehr Geld bedeutet ja automatisch auch stärkere Entwicklung an verschiedenen Ecken. Also ich fühle das sehr, was du sagst, im Sinne von, ich hänge halt in ChatGPT drin, ne? Und da haben wir auch unsere Subscription, das funktioniert auch alles, das kriegen wir als Team gut genutzt, aber ich weiß gar nicht so richtig, ob Google, wo wir ja auch, also wir sind ja in der Google Cloud, ist ja eigentlich ein leichtes, da Gemini auch mit reinzuziehen, oder jetzt Grok auch beispielsweise. Was bieten die mir im Gegensatz zu ChatGPT? Lasse ich da vielleicht noch so irgendwelche Potenziale liegen? Das könnte ich gar nicht so richtig einschätzen. Und ich glaube auch, um da effizient reinzukommen, weiß gar nicht, ob man das so richtig in seinem Alltag abbilden kann, wenn man sich nicht eh Vollzeit damit beschäftigt, oder?
Total. Also, und auch was macht das, ne? Also ich habe diesen Agentenmodus jetzt so ein Stück weit für mich getestet. Ich ziehe jetzt nach München um und habe so ein paar Möbel, die ich verkaufen will. Brauchst du nicht noch was, Hans, für deine Wohnung?
Alles voll. Aber ganz kurz eingestiegen dort. Hol doch mal auch kurz aus wegen Agentenmodus. Was
ja, gerne. Also du hast ja, einen ganz normalen, Dialog mit ChatGPT, dass du halt letztendlich ein Thema besprechen kannst oder recherchieren kannst. Und der Agentenmodus heißt im Endeffekt, dass du der Agent für dich Handlungen durchführt. Das heißt, er kann halt die Kontrolle übernehmen über dein quasi wie in einem kleinen Browserfenster, öffnet dann Seiten für dich. Also du sagst ihm dann zum Beispiel, geh mal auf Kleinanzeigen drauf. Beim Login wird er dann unterbrochen. Und dementsprechend muss er dann seine Credentials dann eingeben. Die kann er auch nicht mitschneiden, zum Glück. Weil auch, glaube ich, die Aussage ist von OpenAI, sie wissen nicht so, zu was dieser Agentenmodus halt so in der Lage ist. Aber es ist im Endeffekt, kann man sich das so vorstellen, wie bei einem Teamviewer, wenn du halt jemanden remote den Mauszeiger für deinen Rechner gibst und der die Kontrolle mal übernehmen kannst, also so ein Fernzugriff. Und das gibt es jetzt als Agentenmodus. Und dann bin ich mal hingegangen und habe gesagt, hey, ich habe hier so ein paar Möbel zu verkaufen. Die verkaufen sich gerade noch nicht so gut. Sind meine Preise vielleicht zu hoch? Ist die Anzeige nicht gut gestaltet? Weil ich auch von Freunden dann Feedback bekommen habe. Und habe dann gesagt, so optimier das mal. Also guck mal, was sind so die Best Practices? Optimier das mal entsprechend und setz das mal alles für mich um. Ähnliches mache ich bei der Wohnungssuche, damit ich mir Suchagenten einstellen lasse. Das funktioniert ausgesprochen gut. Also ich sag mal, ich habe jetzt noch nichts verkauft, aber ich habe bis heute auch was umgesetzt. Ja, es ist halt im Endeffekt so ein Fernzugriff, den dann ChatGPT bekommt. Und du kannst dann im Endeffekt ihn beauftragen, ihm was für dich zu machen. Und in der Zeit gehst du halt einen Kaffee trinken. Und dann kommst du halt irgendwann wieder und dann ist er damit durch.
Aber wir haben ja zum einen, also einmal komplette Zeitersparnis, aber es ist ja auch ein Stück weit Expertise, was du dadurch super niedrigschwellig gewinnst. Also wenn du da damals bei Google einen Artikel durchliest, ey, was sind jetzt die nächsten Steps, oder was sind die Top 10 Tipps, wie man seine eBay-Kleinanzeigen optimiert, musst du halt nicht mehr lesen, ne? Also gibst halt deine eBay-Kleinanzeige da rein. Und er optimiert dir das daraus. Also du hast einen quasi direkten Berater-Sparringspartner am Start. Also ist natürlich
Ja,
von der
genau, das ist halt eine Ebene weiter, ne? Also vorher hast du ja die Tipps bekommen und da musstest du aber selber umsetzen oder er hat dir Texte geschrieben und du musst diese Texte selber halt noch eintragen, ne? Und jetzt kannst du halt sagen so, ja, generiere die Texte und füg sie auch ein, ne? Und ich gebe dir meine Login-Daten quasi, also ich logge dich ein in die Plattform. Und du machst das halt einfach für mich, ne? Ich glaube, sowas wie Bankdaten und also alles, was so, ich glaube, eine Jeans kannst du jetzt noch nicht damit shoppen oder du musst es machen, wenn er keine Kontrolle hat. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, mit Zahlungsdaten da irgendwas zu machen. Wäre ich auch momentan ehrlicherweise noch vorsichtig, weil ja, das, also im Endeffekt kannst du dein ganzes digitales Leben an extern geben und das voll durchautomatisieren. Also nicht nur, dass du das, also du musst das Copy-Paste nicht mehr machen, sondern der Agent macht das im Endeffekt für dich.
ja, mega gut. Du hast vorhin von, also jetzt mal kurz abseits von ChatGPT, du hast von Lovable gesprochen. Vielleicht da noch ganz kurz ein, zwei Sätze zu.
Also ich glaube, gegründet wurden die vor anderthalb, 2 Jahren oder so. Tatsächlich aus Stockholm kommen die, also da, wo ja auch Spotify herkommt. Und man denkt ja immer, Stockholm ist so riesengroß oder ist irgendwie so ein riesengroßes Einzugsgebiet. Das ist ja an sich auch nicht. Also ist ja irgendwie, ich glaube, wesentlich kleiner als Hamburg, aber bringt halt irgendwie ganz spannende Startups hervor. Und Lovable setzt letztendlich auf Claude auf. Das heißt, das ist ja ein LLM, das sehr stark in der Programmierung genutzt wird. Und Lovable hat letztendlich eine Art Editor entwickelt, auf Basis dessen du mit Prompts dann Webseiten programmieren kannst oder Software programmieren kannst, um ich sag mal, deine Ideen dann letztendlich umzusetzen. Und das ist halt sehr, sehr beliebt, vor allem bei Leuten, die nicht programmieren können, aber eine technisch versiert sind, wissen, was sie machen wollen, vielleicht auch sagen können, so, hey, so und so sollte die Webseite aussehen, aber bisher halt immer abhängig waren von Entwicklern. Und jetzt können sie das entsprechend selbst durchführen. Und es funktioniert ausgesprochen gut, muss ich sagen, ne? Und die haben jetzt, ich glaube, 200 Millionen an Funding eingesammelt, in relativ kurzer Zeit auch. Geben jetzt da richtig Gas und bin mal gespannt, wann so die ersten Produkte dabei rauskommen, die halt wirklich auch signifikant Wachstum dann generieren und die letztendlich dann mit dem sogenannten Vibe-Coding entwickelt wurden. Ne? Steht auch durchaus in der Kritik, dass das nicht keine gute Softwareentwicklung ist. Kann ich aber als Nicht-Techie nur bedingt beurteilen. Ne? Die nutzen halt letztendlich als Backend-System Supabase, was halt ich sag mal, ein gutes Backend-System ist, wo du halt irgendwie alles mit hast. Das läuft auf einer Postgres SQL-Datenbank Und dann als Frontend hast du im Endeffekt oder baust du ja dann selber das Frontend entsprechend mit Lovable. Und würde sagen, jeder, der so ein bisschen technische Affinität hat, kann da jetzt eigene Software entwickeln und eigene Software programmieren.
Krass.
Also wenn du irgendeine Idee hast, Hans, ne? Das nächste große Ding, dann ja. Und also es ist schon geil, weil ich jetzt zum Beispiel eine Idee habe, der ich schon länger mit Attention Flow immer auch mal wieder probiert, hatte auch mal jemand, mit dem ich das dann entwickelt habe. Das hat dann nicht so gepasst, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber du kannst halt super schnell Ideen iterieren, ne? Und es setzt halt auf, ich sag mal, auf fertige Komponenten auch. Und ich habe auch mal mit einem Entwicklerteam gesprochen, die das für MVP-Entwicklung nutzen, wie gut das schon ist. Und die sagen halt so, das ist halt im Endeffekt wie so ein Junior-Entwickler, der halt, dem du halt klar sagst, was er tun soll, und dann macht er das und dann kannst du das auch nutzen. Also so gut ist es mittlerweile, ja.
So ist es ja, glaube ich, auch ganz viel. Das ist übrigens auch eine interessante Kritik, die ich mal gehört habe auch. Die Junior- und Werkstudentenarbeit fällt halt weg. Perspektivisch.
Aber wir haben ja eh ein demografisches Problem, deswegen ist ja so, dann fallen halt ein paar, überspitzt gesagt, fallen halt ein paar Lehrstellen weg, die hätten wir eh nicht besetzen können, weil wir viel so wenig Kinder haben. Also.
Fairer Punkt, aber das Problem wird dann, also perspektivisch, wenn wir, der Fachkräftemangel, der bezieht sich ja ganz, ganz viel auf Jobs, die eine hohe Spezifizierung haben und die oder auch eine hohe Expertise mitbringen müssen in diversen Bereichen. So natürlich auch noch ganz, ganz viele andere relevante Bereiche, ne? Aber gerade im geistigen Umfeld so oder in unserem
Brainwork. Meinst du?
Nochmal?
Knowledge Worker,
ne? Ja, also Knowledge Worker, sehr gut, das Wort habe ich gesucht.
White Color, Blue Color, das ist so der Klassiker, wie es unterscheidest.
Als Knowledge Worker. Da werden ja vor allem Leute mit einer hohen Expertise gesucht, so oder mit viel Erfahrung auch. Und das sind gerade die konzeptionell starken Bereiche oder starken Jobs, die ChatGPT oder allgemein solche Tools auch noch gar nicht so richtig umsetzen können.
Das stimmt, aber also ich will da jetzt gar nicht zu tief reingehen, ne? Aber ich bin da auch so, ich bin da eher wieder naiv optimistisch, weil ich sage, naja, du hast ja, also diese Junior-Jobs, das macht ja alles Sinn, auch dieses Ausbildungssystem im Sinne von zu sagen, so du lernst jemanden an und über 3 Jahre mit jemandem, der irgendwie auch die Erfahrung schon mitbringt, ne? Und ich sag mal, vor allem im Knowledge-Bereich ist es aber jetzt so, dass wir ja das Internet jetzt über die letzten 30, 40 Jahre, eher 30 Jahre, gefüttert haben mit allen Informationen, die wir in irgendeiner Form so haben. Und jetzt kommt der Layer ChatGPT beziehungsweise LLMs, die dann halt logische Verknüpfungen auch noch herstellen können. Und im Endeffekt brauchst du halt jedem, der irgendwie Interesse an Themen hat, Gebieten hat oder ähnliches, ja nur einen ChatGPT-Account geben und sagen so, hey, bring mir das doch bei. Ich möchte das jetzt irgendwie lernen. Und dann hast du jemanden, mit dem du das sparren kannst. Und früher musstest du dir als Junior, musstest du ja mit jemandem mitlaufen, um dann zu lernen und zu erfahren. Ne? Und da gibt es natürlich auch noch neben reiner Wissensvermittlung ganz viele andere Sachen, die super wichtig sind. Aber ich glaube, in Teilen, ich sag mal, haben wir natürlich, also neben dem Problem haben wir auch gleichzeitig die Lösung schon dafür mitgebracht oder mitentwickelt. Ne? So habe ich zumindest halt im Internetzeitalter halt sehr viel gelernt, ne? Indem ich es halt mich eingelesen habe. Ne? Das waren halt alles häufig öffentliche Informationen, die ich halt irgendwie mitbekommen habe. Ne?
Aber die Frage ist, ob du das mitbekommen hast oder gelernt hast, weil du dich eingelesen hast oder weil du es selber angewandt hast im Anschluss.
So. Ja, sowohl als auch, ne? Und dann natürlich auch, weil ich Teil von Netzwerken war und jemand mir gesagt, irgendwie Sachen gezeigt hat, ne? Also das bleibt natürlich natürlich entscheidend, total.
Ja gut, aber also Sachen zeigen ist halt auch eine Sache, die dann ChatGPT perspektivisch auch machen kann. Aber gerade dieser Aspekt, dass man das selber umsetzt und dadurch diesen Lerneffekt hat, der fällt halt schon weg in gewisser Art und Weise. Und ich glaube, dadurch fehlt irgendwann so ein bisschen die Brücke zwischen Junior und Senior. In dem Sinn, oder es ist immer so diese klassische Hierarchie dahinter, aber ich meine das gar nicht hierarchisch, sondern eher durch die potenzielle Expertise, wo der Gap dazwischen ist. Und die Union bekommen gar nicht so richtig die Chance, sich wirklich in diese Bereich reinzuarbeiten, einfach weil ChatGPT ihnen die kritische Arbeit direkt, die ja essentiell ist für den Anfang, abnimmt. Aber ja, ich sehe den Punkt, das ist ein legitimer Faktor, dass man natürlich überlegt, ja okay, theoretisch das Wissen ist ja trotzdem da. Müssen sie das überhaupt noch lernen, diesen Teil? Aber natürlich wird vielleicht dann unterschätzt, wie wichtig dieser Teil ist, um das eigentlich Konzeptionelle nachher zu lernen.
Es ist halt super convenient, das ist halt die Gefahr, ne? Du musst halt, also, ich muss ja sagen, so wie sehr ich es gehasst habe, halt irgendwie an dieser Masterarbeit damals zu schreiben oder Bachelorarbeit, so gleichzeitig habe ich es halt auch geliebt. Also, ne, das ist so, du hast ja halt diesen Zeitdruck und dann muss ich genau darauf und wissenschaftlich arbeiten und korrekt arbeiten und damit das alles irgendwie nicht, damit du dann irgendwie nicht in die falsche Richtung arbeitest und aber auf der anderen Seite, in dem Prozess dahin, weil diese Hürde so stark ist, lernst du halt auch unheimlich viel. Ne? Und das ist halt das Hauptproblem, was ich sehe, dass du gar nicht mehr dieses hast, so ich muss mich da jetzt richtig tief reingraben, um dann halt eine entsprechende Expertise auch aufzubauen, weil es halt einfach so convenient ist. Das ist halt, ChatGPT ist halt wie zu McDonald's gehen. Ne? Du bekommst halt immer dasselbe und bist nachher satt. Und das Menü. Aber besser geht's dir danach nicht, sondern eher schlechter.
Schöne Analogie. Hat vielleicht ein, zwei Flaws noch, aber ich finde es als Gesamtbild erstmal ganz gut.
Kannst du mitgehen, ja.
Okay. Ja. Also das unterschreibe ich eins zu eins tatsächlich. Ich glaube, ich habe auch in den Momenten, wo ich auch überfordert war, wirklich am meisten gelernt. Und ich glaube, diese gerade im Lower-Level-Bereich, im Junioren-Bereich, ich glaube, da muss man manchmal auch mal kurz überfordert sein. Und einfach um, also dass dieser Lernprozess nachhaltig einsetzen, dass man das später im nächsten Schritt halt viel, viel leichter umsetzen kann. Ich glaube, das wird viel wegfallen. Und ich glaube, das wird halt damit später an Substanz fehlen. Einfach um vielleicht auch resilienter gegenüber solchen Situationen irgendwann zu sein, die ja unabhängig davon weiterhin auftreten werden.
Total. Ja, also die Zukunft immer voraussehen ist ja eh immer relativ schwer, deswegen bin ich da dann immer vorsichtig mit, aber ist natürlich cool, irgendwie so ein Gefühl dafür zu entwickeln, so wo kann das hingehen, ne? Aber vielleicht schauen wir dann mal den Bogen zu dem eigentlichen Thema nehmen, ich sag mal, welche gesellschaftlichen Implikationen hatten das eigentlich so? Was siehst du aktuell so an Use Cases, die du mit Tools abdeckst, also mit, ich sag mal, ob es jetzt AI-Tools sind oder andere Tools, würde mich mal so, nimm mich mal mit in deinen Arbeitsalltag, Alltag, Hans, auch wenn du jetzt vor 2 Wochen lang jetzt auf der faulen Haut lagst. was ist denn davor passiert oder wie hat sich dein Tag heute angefühlt und welche Tools hast du genutzt?
Ja, also ich lag wirklich 2 Wochen auf der faulen Haut.
Dadurch, das ist gut, das ist gut.
Shoutout an Till und Pia, danke fürs Übernehmen. Aber grundsätzlich, Kern von meinem Arbeitsalltag ist ChatGPT. Ganz, ganz viel, bin ich ganz ehrlich. Also da nutze ich so viele Shortcuts, alleine um Texte zu erstellen. Auf so vielen Ebenen, glaube ich. Ich nutze es als Inspiration und Sparringspartner. Tatsächlich auch, das habe ich auch im Urlaub gemacht. Da habe ich es auch nochmal wieder im Privaten mit eingezogen. Und über ChatGPT hinaus, also ChatGPT nehmen wir auch immer ganz gerne nochmal die Bildbearbeitung mit rein. Aber wir machen auch das tatsächlich über Google Veo 3. Machen wir Videobearbeitung. Und das mittlerweile hat eine super hohe Qualität erreicht. Das kurz einmal segmentiert. Ich würde später nochmal ganz kurz auf den ChatGPT-Teil zurückkommen, aber einmal den Veo 3-Teil hervorgehoben. Wir haben damit jetzt, glaube ich, einen Monat gearbeitet ungefähr. Ich glaube, 1,5 Monate. Seit wann ist das draußen? Und die Qualität der Videos ist schon extrem krass. Also es finde ich, wenn man nicht gewohnt ist mit AI, also das haben wir glaube ich schon mal ein paar Mal in unserem Podcast auch erwähnt, wenn man nicht gewohnt ist mit AI zu arbeiten und nicht häufig AI-Videos sieht, man wird das extrem schwierig auseinanderhalten können. Man wird nicht direkt erkennen, dass es AI ist. Man wird auf Details achten, die im Hintergrund gegebenenfalls passieren und vielleicht Anomalien sind. Aber wenn man sich einfach auf die Person fokussiert, die redet dann wird man das nicht identifizieren können. Das
für mich nochmal durch, weil ich selber nie, also ich habe ja so Midjourney und so hatte ich mal benutzt. Ja. Wie promptet man denn gut, also Anführungsstrichen gut, in Veo 3? Also wie kriege ich jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendeine Marke und möchte jetzt einen Werbespot haben oder ich möchte einen Reel erstellt haben oder ich möchte halt irgendwie einen kurzen Werbeclip für LinkedIn oder irgendwas in der Richtung erstellt haben. So, ja. Was braucht der das, nennt man das dann auch LLM? Ja, wahrscheinlich, ne?
Gute Frage.
Ja.
Was kann ich jetzt mal? Aber potentially.
Ja.
Also grundsätzlich, das haben YouTube-Videos viel besser aufbereitet. Gebt es kurz ein, beste Prompts, gute Prompts für Veo 3. Als Basis, was ihr immer mitnehmen könnt, ist Füllwörter möglichst rausnehmen, also den Prompt so kurz halten wie möglich, aber alle Aussagen trotzdem drin haben. Wirklich in die Details reingehen, wenn es darum geht, was ihr darstellen wollt. Also wenn ihr die Pflanze im Hintergrund an der Stelle haben wollt und sie soll die Farbe haben, dann schreibt das mit rein. Wenn ihr eine gewisse Aktion haben wollt, dann beschreibt die Emotionen auch. Aber versucht so Füllwörter mit rauszunehmen, wie weil oder bitte oder der Prompt für Videos muss möglichst genau sein, um die Worte wirklich gezielt ausgewählt zu haben, um hier cutten wir nochmal. Der Prompt muss möglichst genau sein, um wirklich ein möglichst zielgerichtetes Ergebnis zu haben. Also dass möglichst wenig Interpretation zwischen Ergebnis und Prompt entstehen kann.
Macht Sinn. Also ich sag mal, ähnliches Phänomen jetzt irgendwie bei Lovable, wenn ich jetzt irgendwie Softwareentwicklung mache, ne? So möglichst präzise sein, so was willst du wo haben, damit da wenig Missverständnisse entstehen. Ich stelle mir jetzt nur gerade vor, so, keine Ahnung, Mercedes bringt ein neues Auto raus und dann haben wir ja, wir beiden haben ja auch viel Zeit in Südafrika zusammen verbracht, ne? Und dann hast du ja Chapman's Peak, ne? Wo immer die ganzen Car-Commercials werden ja da immer gedreht, ne? Weil es ja so eine schöne Landschaft ist und dann kann man da schön um die Kurve fahren, naja. Und wie kriege ich das jetzt zusammen? So, Mercedes hat jetzt irgendwie ein neues Auto rausgebracht. Ich habe halt vielleicht Bilder davon. Kann ich die Bilder dann einfach hochladen und sage, so, baue mir ein typisches Mercedes-Car-Commercial mit einer geilen Musik darunter und irgendein alter weißer Mann mit der Stimme von Sylvester Stallone erzählt dann irgendwie noch was dazu. Oder Bruce Willis, weiß nicht. Also, er hatte, glaube ich, die
Ja.
angenehmere Stimme als Sylvester Stallone.
Es ist exakt so.
Okay.
Genau das kannst du erstellen. Also ich würd noch ein bisschen an der Finalqualität zweifeln, ob das dann wirklich eine Werbespot-Qualität erreicht, die man am Ende vor der Tagesschau auch abspielen würde. Weil ich weiß gar nicht, ob Mercedes vor der Tagesschau Werbung macht. Aber unabhängig davon, ob das dann am Ende wirklich so gezeigt werden sollte im Fernsehen, bin ich nicht sicher. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn man das AI-Video als Basis generiert und danach nochmal die Bearbeitung gibt, ich glaube, da kann man einiges raushören. Also da gibt es schon ein paar sehr spannende Cases. Also haben wir auch mit einer befreundeten Agentur, da sehen wir das auch immer wieder, die da bereits schon, also die arbeitet auch auf ein, zwei Automarken, auf ein, zwei größeren Fast-Food-Ketten und da wird schon einiges rausgeholt an Potenzial.
Das heißt, wir können noch weniger glauben, was im Internet passiert, ne? Ah, das ist.
Das ist halt, glaube ich, eine der größten Schwachstellen oder eine der größten Schwachstellen, die unsere Gesellschaft, glaube ich, gerade hat. Wir sind gar nicht so richtig vorbereitet. Du meintest ja vorhin selber, wir kommen gar nicht mehr richtig mit, so was jetzt so an AI tatsächlich möglich ist. So, und das sind schon wir beide, die, glaube ich, schon tief im Thema oder möglichst tief im Thema sind, digital aufgeklärt, sich Digital Natives schimpfen und selbst wir strugglen vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon damit. Und wenn wir schon die Top 10 digital ausgebildeten Prozent der Bevölkerung sind, bin ich nicht sicher, wie es den anderen 90% dabei geht. Und das wird nur krasser, glaube ich, noch, oder? Also, wenn wir jetzt vielleicht wahrscheinlich, wenn jemand das in 2 Monaten hört, denkt man an sich, ja, okay, das ist jetzt auch schon wieder alles ziemlich outdated, was die da labern, weil Veo 4 gelauncht worden ist und man mit Neuralink mittlerweile reindenken kann, was man gepromptet haben möchte.
Ja, total, total, total. Ich stelle mir gerade die Frage, ob du gerade echt bist oder noch irgendwo im Urlaub abhängst und nur dein AI-Avatar zur Verfügung gestellt hast. Und
Wir hatten tatsächlich mal irgendwie ein Gedankenspiel gehabt, wo ein Kumpel einen AI-Bot in sein WhatsApp einbauen könnte, der mit seiner Freundin spricht und mal auf ihre Fragen antwortet und halt immer die bestmögliche Antwort gibt. Das hat man mal gesagt, weil er immer manchmal, weil die Jugend immer wieder mal ChatGPT auch bei sozialkritischen Fragen oder emotional kritischen Fragen zu Rate zieht, um ein bisschen reflektiert zu antworten, was erstmal cool ist, aber verliert auch ein bisschen diesen Skill dadurch. Aber die Frage ist, was ist, wenn er das davor schaltet? Und was ist, wenn jetzt die Freundin das auf der anderen Seite auch machen würde und sich da jetzt einfach zwei AIs unterhalten und diese Beziehung irgendwann fühlen? Und habe auch gedacht, hey, eigentlich wäre das da vielleicht wieder schon ein halbes Skript für so eine Black Mirror-Folge, oder? So.
Total, total, total. Ich finde ja auch diesen süffisanten Humor von Grog eigentlich ganz geil, ne? Also da haben sie ja speziell Wert drauf gelegt, dass sie halt irgendwie noch einen geileren Humor dann halt irgendwie reinbringen. Hat natürlich immer so ein bisschen Beigeschmack Elon Musk-Style, obwohl ich den jetzt wahrscheinlich nicht so kritisch sehe wie viele andere. Aber er macht halt schon so ein paar Bad Jokes, bringt er dann halt auch rein, wenn er auf Sachen dann reagiert, ne? Total.
Ja, es, also du kriegst unseren Podcast hier noch gecancelt, Christian. Also,
meinst du? Ja, genau, das ist das Problem, aber das, das ist ein anderes Problem mit der Cancel Culture. Genau, so Anti-Cancel Culture und dann selber wird man gecancelt. Ja. Naja, egal, also werden wir nicht zu politisch.
Unsere Luft wird hier dünn auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube, wenn ich gecancelt werde dafür, dass ich dann irgendwie den... dass ich den Namen Elon Musk verwende, weiß nicht. Würde also, vielleicht ein bisschen weit führen.
Ich hab ein paar Podcasts gehört in die Richtung und ich fand auch schon, boah, die Verherrlichung, also da waren ein paar legitime Punkte bei, aber der Typ wird da noch zu sehr gefeiert für das, was er eigentlich auch in den USA so zu verantworten hat jetzt. Aber I don't want to get it started.
Ich schweige noch mal durch. So sind wir von unserem eigentlichen Thema total abgekommen, aber ich finde es gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, das ist halt irgendwie gerade das, was uns beschäftigt und mit dem wir uns irgendwie auseinandersetzen. Aber vielleicht können wir noch mal kurz einen Abriss geben, weil wir haben jetzt schon 26 Minuten. Was sind denn so die wesentlichen Gamechanger bei dir, wo du sagst so, hey, das hat irgendwie dann in deiner Agentur, die auch einfach stark gewachsen ist, kann man so sagen, ne? Wo du auch mehr Overhead hast, was sind eigentlich so die Tools, die eine richtig gute Zeitersparnis bringen?
ChatGPT, Teams auf jeden Fall, auch die Pro-Version, also nicht diese für 200 Euro, die haben wir noch nicht ausprobiert, aber die für 20 Euro, die haut schon rein auf jeden Fall, unterstützt glaube ich alle, die erleichtert gerade auch unseren Werkis in ihren Arbeiten, glaube ich, ganz, ganz viel. Auch wieder so ein Punkt, eigentlich hätte ich lieber manchmal, dass die ein bisschen weniger mit ChatGPT arbeiten, weil ich glaube, das trainiert ein bisschen besser in diversen Dingen, weil manchmal ein paar Texte zu viel erstellt werden, aber es spart halt heftig Zeit, seien wir ganz ehrlich. Dann die Videoerstellung, was dadurch an zusätzlichen Content relativ schnell nochmal in die Pipeline geworfen werden konnte, mega dankbar, wäre vorher nicht möglich gewesen. Ich finde es als allgemeinen Sparringspartner ganz gut, wenn du wirklich mal einen Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, das einfach mal bei ChatGPT reinballern, was dein Problem ist. Und dann hast du da vielleicht einfach, da kommt nie was Fertiges raus, was ich verwenden könnte, um ehrlich zu sein. Das wäre auch nie mein Anspruch. Aber da ein, zwei Impulse zu bekommen, die können mal wieder einen Gedanken ins Rollen bringen, zum Beispiel. Also ganz viel auch, das war ein Punkt, den ich vorhin mal angeteasert habe. Ich habe im Urlaub ein Brettspiel entwickelt. So, ich habe das schon länger mal, ich habe das Konzept länger mal im Kopf gehabt und ich habe ChatGPT dann als Sparringspartner dafür verwendet. So, und mal, ich hatte schon eine Mechanik im Kopf und habe gesagt so, wie könnte die funktionieren? Hast du dafür, was würde dir einfallen, wie könnte man hier nochmal ein, zwei Ziele neu definieren oder sowas davon? Und dann waren da so irgendwie ein, zwei Impulse dabei, wo ich gesagt habe, ah cool, ja, das kann man nochmal übernehmen. Oder dann auch, wenn ich die Mechanik mal in meinem eigenen Kopf durchgespielt habe und was für Schwachstellen es da gibt, habe ich die mal reingegeben und vielleicht auch mal so nach Lösungsvorschlägen in die Richtung gegeben, ob ChatGPT da was einfällt. Oder dann aber auch, als die Mechanik mal ein bisschen konkreter war, gesagt, ey, simulier die mal durch, spiel mal ein paar Spiele. Und alleine durch das Verhalten darüber hat man schon ein paar neue Erkenntnisse gesammelt. Also ich würde sagen, wer als Unternehmen kein ChatGPT verwendet oder irgendwie ein anderes LLM, da lässt man einiges an Potenzial liegen. Was ich rein aus dem Arbeitsprozess nochmal deutlich Verbesserungen gesehen habe, war so die Möglichkeit, die auch gerade so Agenten unter anderem bieten. Aber wenn man das mit diesen Tools kombiniert, so diese Marketing-Automation-Tools teilweise und sowas, da habe ich mich ein bisschen zu wenig mit beschäftigt, aber ich sehe das bei einer anderen Agentur, für die die wir so ein bisschen digital beraten, ironischerweise, aber die sind, was AI angeht und Prozessoptimierung innerhalb von deren eigenen Prozesse, sind die extrem stark. Und da hat speziell der CEO, auch ein Kumpel, ein paar Sachen vorangetrieben. Da geht es dann darum, dass, ja, wenn du eine Google-Kampagne aufsetzt, dann brauchst du natürlich Headlines, Descriptions, Keywords. Wenn du genug Kontext gibst, gibt dir ChatGPT das alles. Mhm. So, da musst du relativ wenig Gehirnschmalz reinstecken und du sparst dir wahrscheinlich irgendwie 2 Stunden damit an Aufwand. Und wenn die halt Kunden am Start haben, dann können die relativ easy sagen, ja, kam gerade ein Briefing für Kampagne XY rein, es wird halt einfach der Link zu der zu dem genommen, was verkauft werden soll oder wo sich da jemand bewerben soll, und dann werden die passenden Keywords dafür erstellt und die Headlines, und man schaut rüber, gibt ein bisschen Feedback, hat sich dadurch einiges an Arbeit gespart. Und wenn du halt hunderte Kampagnen im Monat hast, die du in die Richtung aufsetzen musst, für einen limitierten Zeitraum, dann würde ich sagen, sparst du damit einiges an Stunden.
Ja, ich will nicht gerade, du bekommst das Briefing, und das sagst du ja aus deiner Agentursicht, dass du halt ein Briefing bekommst und dann arbeitest du halt dagegen, ne? Also dagegen, ja, im Sinne von entwickelst etwas dafür und nutzt dafür dann Tools wie vielleicht ChatGPT, WO3, WO4, wie auch immer. Ich überlege gerade nur, wenn der Kunde halt das Briefing macht, das er im Zweifel halt auch mit einem Large Language Model unterstützend gemacht hat, so, dann ist ja die Transformationskosten, dann dieses Briefing an euch zu übergeben, ne? Und da ist ja immer so ein bisschen Wissensverlust auch, so, was habe ich mir ursprünglich dabei gedacht, ne? Und wird das richtig verstanden? Sind ja unweigerlich in Zukunft viel größer, wenn sie es dann an euch briefen, als wenn sie es dann halt an einen Agenten briefen, also an einen Large Language Model Agenten, wie einen WO3 oder wie, ne, also was auch immer sich dann entwickelt, die dann einfach genau das direkt umsetzen, ne, und in unterschiedlichen Variationen auch umsetzen, ne. Also das macht so ein bisschen, also ist gerade bei mir nur so, das könnte ja rein theoretisch auch Agenturen dann mehr und mehr obsolet machen, weil du diese verlängerte Werkbank, die es ja zum Teil ist, ne, und gar nicht mehr in der Form brauchst, ne? Dann kommt natürlich, also das ist ja eher die operative Ebene. Bei der strategischen Ebene ist es sicherlich nochmal anders, weil wir Menschen halt immer gerne auch mit anderen Menschen treffen, um auch gute Entscheidungen zu treffen. Also das kann ich aus meiner Vertriebserfahrung auch sagen. Man denkt ja immer so, Unternehmen können einfach eigenständig Kaufentscheidungen treffen. Du brauchst schon irgendwie das Gefühl so, hey, das ist jemand, dem ich vertraue, dem ich seine Expertise auch abkaufe, um dann auch eine Entscheidung zu treffen. Deswegen glaube ich, diese Ebene wird immer noch weiter relevant bleiben. Aber ich glaube, das wird schon so ein paar Dinge signifikant verändern. Total.
Drastisch. Also zum einen natürlich jetzt indirekt über die Tools, die schon da sind. Ich würde sagen, da fallen jetzt, wenn, siehst du ja gerade auch, ne? 2 Stunden weg. So, wenn da 100 Stunden oder wenn da 100 Kampagnen im Monat gebrieft werden, sind das 200 Stunden, die wegfallen, ist eine Vollzeitstelle.
Ja, total.
Total. Eine Vollzeitstelle, die weniger beschäftigt werden muss von der Agentur, theoretisch. Und ich glaube, das ist das Mindset, in dem man häufiger rein muss. Also nicht in diesen absoluten Denken, sondern in Kapazitäten, in Anteilen. Und es wird nicht alles auf einmal wegfallen, aber schon immer Stück für Stück. Und dann natürlich als allererstes das Operative. Perspektivisch kann man überlegen, ob irgendwann auch das Strategische angreifbar ist. Ne? Also ich fand den Bereich, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja das ausgewiesene Ziel von Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg sagt, ey, gib mir einen Link, ein Ziel und und eure Kreditkarte, Rest machen wir.
Ja, halt automatisiert. Also das ist das ein legitimer Gedanke, und ich würde sagen, so von der Abstraktionsebene, das ist, also ist machbar, früher oder später.
Ich glaube, eher früher als später, ehrlicherweise.
Was auch immer das heißt, ne? Aber es ist so.
Also ich schmeiß mal. Ich glaube, es kommt nochmal richtig irgendwie eine große Disruption. So in einem Jahr, anderthalb Jahre, glaube ich, gibt es nochmal. Da werden sich noch ein paar Leute.
Also technologische Disruption meinst du? Oder? Weil das im Endeffekt ist es ja, also Gen AI oder also das Reasoning. Gut, Gen AI ist ja jetzt auch nicht komplett neu, ne? Aber das ist halt, wie sie so eine Qualität erreicht hat, ne? Die wir dann mit ChatGPT gesehen haben. Das hat ja eigentlich dazu geführt, dass dann gesagt wurde, okay, jetzt beginnt der massive Shift, ne? Wie wir halt auch Infrastruktur aufbauen, wie wir
Und
dann dazu kommt nochmal ein Shift.
Es kommt in dem Sinne kein Shift, aber ich glaube, wenn Videocontent eine gewisse Qualität erreicht hat, dass wir es nicht mehr identifizieren können, dann wird vieles obsolet in der Werbebranche. Da werden einige ihren Job verlieren. Da werden andere Diskussionen geführt werden, aber ich glaube, da werden einfach wird Arbeit obsolet werden.
Und so, dann auch beginnen die Verteilungskämpfe, ne? So kein Wirtschaftswachstum mehr.
Auf jeden Fall.
Verteilungskämpfe.
Ja.
Auf die Barrikaden.
Ja.
Ah, ja. Ja, ich bin ehrlicherweise ganz froh, dass ich jetzt mal eine Woche mit dem Fahrrad unterwegs bin in Nordspanien und das Maximale, was ich mache, ist Podcast hören oder irgendwelche Audiobooks hören. Und von dem ganzen Rest habe ich dann einfach gar keine freie Hand, mich damit zu beschäftigen, was auch mal ganz gut ist. Und kann man so ein bisschen, brauche ich gerade auch mal, kann man so ein bisschen abschalten, bis dann der neue Job losgeht am 15.8. Wo ich ja auch in einer AI-Company bin am Ende des Tages. Also, wo ich aber Bock drauf habe, ne? Also ich.
Der eigentliche Plan war ja für die Folge, dass wir dir ein paar Insights entlocken, was du so in deiner neuen Rolle machst, aber fairerweise wolltest du ja nicht spoilern.
Also ich bleibe ja in meiner, in meinem, wie würde man sagen, Home Turf oder Sweet Spot. Es ist Sales, ich bleibe im E-Commerce Retail, ich bleibe im Tech, ich beschäftige mich in irgendeiner Form mit AI. Und genau, und die Company, ähnlich wie Lovable, die 200 Millionen eingesammelt hat, die Company 120 Millionen eingesammelt, ist ein deutsches Unternehmen. Headquarter in Berlin und ich glaube, das sind genug Informationen, um Google zu fragen, wo ich jetzt zukünftig anfange. Obwohl es jetzt in letzter Zeit ja sehr viele Funding-Runden gab, aber ich glaube, eine ganz spannende Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, macht bisher einen sehr, sehr guten Eindruck. Bin sehr gespannt. Wie es dann auch ist, halt innerhalb einer AI-Company zu arbeiten. In so einer halben habe ich ja schon mal gearbeitet bei MongoDB, wo ich ja auch immer mal wieder dann nannte man das dann noch AI-ML-Use-Cases, also Machine-Learning-Use-Cases. Ich glaube, mittlerweile nennt man es dann immer Gen-AI-Use-Cases, mit denen ich dann irgendwie involviert war. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das auch aus der operativen Ebene dann verändert hat und entwickelt hat.
100 Pro. Hoffentlich war die Folge eine gute Visitenkarte für dich schon mal.
Das hoffe ich auch, ja.
Okay.
Du bist ja überrascht, Hans, dass du gar keine Fragen zu meiner Fahrradtour hast, aber das liegt vielleicht daran, dass du gar nicht so der Fahrradnerd bist, ne? Wie der Rest meines Freundes.
Du fährst nach Bilbao und ich hoffe, du hältst in San Sebastian für ein gutes Essen.
Also jetzt, wo du fragst, ne, sag ich's dir auch, ne? Also ich fahre dann nach San Sebastian. Hast du gefragt? Nee, ne?
Ja.
Ich erzähle es trotzdem. San Sebastian, Biarritz heißt es, glaube ich, ne? In Frankreich, da wollte ich immer mal hin. Und dann fahre ich runter und dann fahre ich einen Teil des Jakobswegs, der ja, glaube ich, eigentlich wie heißt denn das, was heißt das auf Spanisch nochmal Weg? Camino del Frances oder so heißt. Also in Deutsch halt Jakobsweg. Und da fahre ich einen Teil davon und dann fahre ich so ein bisschen durch die Berge dadurch. Und dann lande ich irgendwann wieder in Bilbao nach einer Woche. Alles komplett autark mit Zelt und Zelt übernachten. Ich werde wahrscheinlich dann immer auf Campingplätze gehen, damit ich dann doch eine Dusche habe und so. Aber das habe ich schon dreimal gemacht, viermal. Und ab und zu ist das ganz gut, um so ein bisschen rauszukommen. Ist draußen, hoffentlich gutes Wetter, ein bisschen abschalten, ein paar Podcasts hören.
Gönnen, auf jeden Fall.
Und ein bisschen Fahrrad fahren. Und sich durch die lokale Küche durchessen. Portugal habe ich mich von Natas ernährt und in Frankreich werde ich mich von Croissants und Pan au Chocolat ernähren und in Spanien von, weiß nicht, werden es wahrscheinlich Tapas oder so sein. Mal gucken.
Pimentas, pardon.
Ja, genau. Ich weiß nicht, wie viel Energie die geben, aber das passt schon. Gut, bisschen Offside-Folge, aber ich glaube, das passt. Und wir nehmen dann, warte, nächste Woche können wir nicht aufnehmen, weil ich unterwegs bin. Oder wir nehmen unterwegs auf, das können wir natürlich doch machen, können wir gleich nochmal besprechen. Dann entweder bis nächste Woche oder danach irgendwann. Es kommt dann irgendwann wieder eine neue Folge raus und wir werden das auch mal nicht so in die Breite treten, dass wir nicht regelmäßig die Podcast-Folgen rausbringen, weil es wohl eh niemand merkt.
Gutes Schlusswort. Bis nächstes Mal.
Bis dann.